NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise und Niklaus Habjan, Regisseur, Puppenspieler, Kunstpfeifer, 1987 in Graz geboren, an vielen großen Bühnen gefeiert für seine Auftritte und Regiearbeiten mit Klappmaulpuppen, die er selbst baut, mit denen er ja eine ganz eigene Wahrhaftigkeit auf der Bühne schafft. Er hat früh angefangen und gilt inzwischen als Star der Puppenspielszene, ist auch als Opernregisseur sehr gefragt. Herzlich willkommen bei NDR Kultur à la carte. Hallo, grüß Gott.
Ja, hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
Ich habe es gerade schon gesagt, Sie bauen die Puppen für Ihre Inszenierung auch selbst. Klappmaulpuppen, das muss man vielleicht nochmal kurz sagen, das sind die, die kennt eigentlich jeder, wo man die Hand reinsteckt und dann der Mund sich bewegt, also die Muppet Show.
Genau.
Puppen oder Ernie und Bert.
Genau.
Wie viele haben Sie davon inzwischen?
Es sind um die 70.
Und wo verstauen Sie die? Also haben die so eine eigene Garderobe oder wie muss man sich das vorstellen?
Die haben ein Lager in Wien und letztes Jahr gab es da auch ganz dramatische Zustände. Es gab Hochwasser und dieses Lager ist unter Wasser gestanden und diese Puppen mussten dann alle sehr aufwendig restauriert werden und entschimmelt werden und das ging mit Radioaktivität. Da sind die Puppen alle in so Boxen hineingestopft worden, 5 Puppen pro Box und dann wurden die da mehrere Stunden verstrahlt und sind dann völlig keimfrei wieder rausgekommen.
Und sahen auch alle noch so aus, wie sie aussehen sollen?
Ja, es gab fast keine Veränderung. Die einzige Veränderung, die passiert ist und die durchaus drastisch war, alle Puppen, die zum Beispiel eine Brille hatten, wo Glas dabei war oder Glasaugen, das wurde schwarz.
Das heißt, die mussten sie alle ersetzen?
Die Glasaugen bzw. Brillen musste ich ersetzen, ja. Es waren dann Sonnenbrillen.
Wurden aber wahrscheinlich nicht zwingend gebraucht. Wissen Sie noch, was Ihre allererste Klappmaulpuppe war?
Ja, das war Dr. Gerd Oberwetz-Schnittke aus Detmold. Das war der Leiter eines Altenheims. Das war mein erstes Stück, Schlag sie tot hieß das. Und die zweite Puppe, das war Diplom-Ingenieur Bernhard Schwingenschläger, der seinen ersten Tag im Altersheim hatte. Und Dr. Gerd Oberwetz-Schnittke war sein Gegenspieler.
Ja. Also Sie haben schon eine Vorliebe für Doktortitel und komplizierte Namen.
Ja, ich komme aus Österreich.
Vergleichsweise einfach, Karl Böhm.
Dr. Karl Böhm,
ja, Entschuldigung. Ja, wird auch in dem gleichnamigen Stück, über das wir sprechen werden, auch in dieser Stunde immer wieder Dr. Böhm genannt, legendär.
Da gibt es sogar ein Zitat von Karl Böhm. Da hat irgendein Musiker zu ihm gesagt: Entschuldigen Sie, Herr Böhm, ich blicke da nicht durch. Und dann hat der Karl Böhm gesagt: Es heißt Dr. Böhm, sonst können Sie auch gleich Karli sagen.
Ja. Ein legendärer, teilweise sicher auch gefürchteter Dirigent, dem man auch zumindest opportunistisches Verhalten während der Nazizeit nachsagen kann. Diese Produktion, die 2018, glaube ich, Premiere hatte, kommt jetzt im Rahmen des Hamburger Theaterfestivals auch erstmals nach Hamburg. Sie haben sich gewünscht, Karl Böhm am Pult der Staatskapelle Dresden mit der Ouvertüre zu Fidelio. Mögen Sie uns sagen, was die Geschichte dazu ist?
Karl Böhm war ja in Hamburg kurz Intendant der Staatsoper und wurde dort eingesetzt, weil sich sein Vorgänger geweigert hat, das jüdische Personal zu entlassen. Und Karl Böhm hat das dann gemacht und wurde dann sogar kurz drauf, 1933, aus dem Vertrag in Hamburg genommen, damit er dasselbe in Dresden an der Semperoper machen kann, weil Fritz Busch, der dort Generalmusikdirektor war, sich geweigert hat, das jüdische Personal zu entlassen. Und für mich war da immer ganz bemerkenswert, das ganze Ensemble wurde angestachelt, einen Brandbrief gegen Busch zu schreiben. Aber die einzige, damals glaube ich 19- oder 20-jährige Erna Berger hat sich geweigert, die war ein ganz junges Ensemblemitglied, diesen Brandbrief zu unterschreiben, was ich für eine starke, tolle Geste auch halte, weil die war ganz jung, war ganz frisch in diesem Ensemble und hatte, glaube ich, da nicht allzu viel Rückhalt und hat da aber, finde ich, große Stärke bewiesen.
Aber er war ein großer Dirigent.
Ja, durchaus. Die Frage ist natürlich in diesem Stück auch, inwieweit kann man den Menschen von der Kunst oder inwieweit soll man oder soll man auch nicht den Menschen von der Kunst trennen?
Wir hören ihn jetzt auf jeden Fall, beziehungsweise wir hören die Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Karl Böhm. NDR Kultur à la carte, heute mit Nikolaus Hapjan. Und jetzt bitte das Thema für uns nochmal gepfiffen. Kleine Kostprobe des Kunstpfeifens. Aber darüber sprechen wir vielleicht noch weiter im Laufe der Sendung. Pfeifen Sie oft mit, wenn Sie Musik hören?
Manchmal schon. Also bei Proben und so vermeide ich das tunlichst. Aber ist schon vorgekommen bei Zauberflötenproben, dass die Flöte nicht da war, wenn nur Klavierprobe ist, und dann pfeife ich die Flöte.
Das haben wir jetzt auch unter anderem deshalb gehört, weil hier Karl Böhm am Pult stand. Sie haben gerade selber gesagt, man muss sich genau überlegen, ob man eigentlich trennen kann zwischen Kunst und Mensch, beziehungsweise vor allen Dingen auch dessen politische Einstellung. Warum haben Sie sich das dann trotzdem gewünscht?
Ich behandle in meinen Stücken ganz viel die Zeit zwischen Kriegsende und jetzt. Für mich ist das eine Zeit, wenn ich da anfange zu graben, bekomme ich ganz viele Antworten auf Fragen, die die jetzige Zeit betreffen. Und ich habe eben ein Stück über Friedrich Zavril gemacht, wo ganz klar war, wie die Verhältnisse waren. Friedrich Zavril, der immer zu sich gestanden ist, der moralisch eine unglaublich starke innere Kompassnadel hatte.
Vielleicht noch kurz zur Ergänzung. Ja. Der hat als Kind das Euthanasieprogramm in der Wiener Nervenheilanstalt Steinhof überlebt.
Genau.
Und ist dann später dem Arzt nochmal begegnet,
genau,
der ihn damals so gequält hat.
Genau. Genau. Mhm. Das sind die Verhältnisse ganz klar. Wir haben auf der einen Seite den Antagonisten, diesen Dr. Gross. Wir haben den Friedrich als unseren Protagonisten. Und was mich aber interessiert hat, auch natürlich an dieser Zeit, ist eben diese Grauzone, wann bin ich Mitläufer, ab wann bin ich Täter und ab wann bin ich einfach nur ignorant oder so. Und das fand ich ganz stark. Karl Böhm ist ja auch, wie ich, Grazer. Und mich hat das immer so ein bisschen geärgert, eben am Schlossberg oben die Dr. Karl Böhm Allee und der große Dr. Karl Böhm Interpretationspreis und so weiter. Und ich wollte diese Biografie einfach gern auch öffentlich hinterfragen und habe damals dann der Iris Laufenberg, die damals Intendantin des Schauspielhauses Graz war, ein Stück vorgeschlagen über Karl Böhm. Die war sofort Feuer und Flamme und dann kam das raus.
Und Sie haben es dann aber quasi in Auftrag gegeben bei Paulus Hochgatterer.
Genau, Paulus Hochgatterer ist ein guter Freund und mit dem habe ich schon davor das ein oder andere Stück gemacht. Und Von dem wusste ich, dass er erstens ein ganz ein großes Wissen hat um Karl Böhm, um historische Aufnahmen und eine große Liebe auch zu Karl Böhm hat. Das war mir ganz wichtig, dass ich jetzt nicht irgendwie so ein Denunziationsstück mache. So, meine Damen und Herren, sehen Sie her, Karl Böhm war Nazi. Das wollte ich auf keinen Fall. Sondern Paulus, der ja auch Kinderpsychiater ist, der auch immer ein Kind hineinschreibt in alle seine Stücke.
Und hier ein junges Mädchen.
Genau, da ein junges Mädchen hineingeht. Und es geht ja auch um die Begegnung eines alten Mannes, der von sich selbst manchmal meint, in die Biografie von Böhm zu rutschen. Und dieses Mädchens, das sich auch nicht so ganz sicher ist, was sie im Leben will. Und die beiden begegnen sich und verändern sich jeweils durch die Begegnung mit dem anderen. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne, sehr zarte Handlungsebene in diesem Stück. Und dann natürlich gibt es immer wieder so Rückblicke auf den echten Böhm und auf historisch wirklich auch bestätigte Dinge, die so passiert sind. Und dann werden Fragen ins Publikum geworfen. Die werden aber nicht beantwortet. Und das, finde ich, ist auch ganz wichtig. Denn am Ende sollen ja die Fragen beim Publikum bleiben. Und ich mag jetzt auch kein Zeigefingertheater machen, sondern ich stelle gern die Fragen und das Publikum geht mit den Fragen raus und jeder beantwortet das für sich.
Dieser alte Mann, der sich teilweise für Karl Böhm hält, also das ist eine Puppe, die aussieht wie Karl Böhm, halt so eine Klappmaulpuppe. Das heißt, sie sind mit der Hand da drin und sie besteht im Wesentlichen aus dem Kopf und aus den Händen. Das war zumindest mein Eindruck. Mhm. Die sitzt im Rollstuhl und hat natürlich auch noch einen Pullunder und eine Hose an. Mhm. Wie finden Sie die Physiognomie? Also die sollte jetzt natürlich schon ein bisschen aussehen wie der echte Karl Böhm in Alt. Aber wie entwickeln Sie das dann?
Ich habe mir Bilder angesehen. Auf YouTube gibt es sehr, sehr viele Videos von Karl Böhm. Und ich habe dann einfach diese Puppe modelliert. Und dann kam das raus. Und dann gab es in Graz noch einen wahnsinnig tollen Maskenbildner. Und der hat dann auch noch wirklich ganz tolle Perücken auch noch beigesteuert, die auch jetzt immer noch auf den Puppen drauf sind. Und die machen natürlich dann was ganz Großartiges, weil gerade Böhm hatte auch, es war so ein Markenzeichen, diese zerzausten Federn auf seinem Kopf. Und die sind schon sehr, also die wirken auch sehr.
Das kann ich bestätigen. Also es wirkt sehr echt. Er wirft sie auch immer sehr energisch nach vorne, nach hinten.
Besonders wenn er über Chili Bidake mit seiner Schmalzlocke schimpft. Dann wirft er seine Frisur erst richtig hin und her.
Sie sind die ganze Zeit neben dieser Puppe. Sie sind diese Puppe, aber trotzdem die Puppe ja auch nicht. Wie finden Sie da den Ton?
Ja, das ist Training. Also es ist wie ein Handschuh an- und ausziehen. Also es ist immer ganz wichtig, dass man irgendwann, und das ist eben bei den Proben das Entscheidende, dass man eben diese Logistik, die im Hintergrund steckt, einfach im Kopf hat, dass man genau weiß, was sagt die Figur, was meint die Figur. Also man muss sich über das, ich sage immer, über das äußere und das innere Libretto ganz genau im Klaren sein. Und dann auch, also in diesem Bild ist es so, dass dieser alte Mann mit seinem Pfleger streitet. Und dem Pfleger spiele ich. Und der Pfleger sagt ja gar nicht so viel, aber manchmal sagt er was. Und das macht den alten Mann wirklich wütend oft oder ärgert ihn oder geht einfach dagegen. Und das ist dann immer ganz besonders schön, wenn das gelingt. Also wenn da das Timing stimmt. Und dann gibt es natürlich so kleine Tricks, dass man die letzte Silbe einfach weglässt. Und dann schon mit der nächsten Silbe des nächsten Satzes oder der anderen Figur anfängt. Und dann hat das Publikum den Eindruck, es sprechen zwei Leute gleichzeitig. Was natürlich einfach nur eine Illusion ist, aber es funktioniert.
Wir hören nochmal einen Auszug aus Fidelio. Und zwar haben Sie sich gewünscht, eine historische Aufnahme mit Helge Roswenge. Gott, welch dunkel hier, die Arie des Florestan. Mhm. Warum?
Das ist der Beginn des zweiten Aktes in Fidelio. Das ist auch eine Arie, die in dem Stück Böhm eine große Rolle spielt, dieses Gott, welch dunkel. Und ich finde diese Arie einfach irrsinnig spannend. Das ist, Florestan sitzt im Kerker. Er weiß zu diesem Zeitpunkt, dass er nie wieder gerettet werden wird. Er versucht mit diesem Schicksal sich irgendwie zu arrangieren und hat einen Wahnsinnsmoment. Also sei es eine Vision, sei es eine fieberhafte Freiheitsvision. Er sieht plötzlich seine Frau Leonore, nach der er sich sehnt, aber die erscheint ihm als Engel. Und er sagt, ein Engel Leonoren, der führt mich zur Freiheit ins himmlische Reich. Also es ist im Grunde, kann man auch schon sagen, es ist eine Art Todeseuphorie. Und ich finde, so wie Helge Roswenge das interpretiert, das ist weit weg von einem Sänger. Das ist ganz stark bei einem Schauspieler und das finde ich hochgradig spannend. Thank you.
Helge Roswenge war das hier mit der Arie des Floristan aus Fidelio. Und ich muss sagen, ich hatte hier einen Live-Kommentar im Studio. Und Sie haben gerade gesagt, Nikolaus Habjan, der singt gar nicht mehr, der schreit.
Ja, der spielt. Ich finde das total spannend, wie das hier gestaltet wird. Und das finde ich auch so berührend, weil Helge Roswenge in diesem Moment vollkommen die Priorität nicht mehr auf den Schöngesang legt, sondern der Wahnsinn. Also der vergisst die Musik. Ich finde, das geht direkt ins Herz. Ich finde, der spielt und trifft auch noch dann diese heftigen Töne am Schluss. Also ich finde, das ist schon meisterhaft.
Es war eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1938. Helge Roswenge, ein großer Sänger, aber eben auch einer, der sich in der Nazizeit nicht gerade widerständig verhalten hat, um es jetzt mal so zu formulieren. Also da sind wir eigentlich ja wieder beim Thema. Sie haben gerade auch schon erzählt von der ersten Produktion eigentlich, mit der Sie dann auch sehr bekannt geworden sind, F. Zavrel, also über Friedrich Zavrel, der eben die Kinder-Euthanasie-Programme seinerzeit überlebt hat. War das dann für Sie auch tatsächlich die Initialzündung, also sich so intensiv immer wieder mit diesen Jahren 33 bis 45 zu beschäftigen, oder datiert das noch davor?
Das geht noch zurück. Also mein allererstes Stück hatte schon solche Tendenzen. Da ging es um einen, eben um diesen besagten Diplom-Ingenieur Bernhard Schwingenschläger, der seinen ersten Tag im Altersheim hat und der ein FPÖ-Wähler, ein Überzeugter war, auch eben mit sehr starken Wurzeln ins ewig Gestrige. Und da gab es schon diese Orientierung in Richtung satirische Aufarbeitung. Und dann habe ich als Stück drauf, habe ich den Herrn Karl von Qualtinger gemacht. Und der beschäftigt sich ja auch mit diesem Thema. Und dann kam erst Zavril. Und nach Zavril kam dann Böhm. Ja.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Sie das so beschäftigt?
Ich glaube, an dem Punkt, wo ich politisch bewusst geworden bin, war der Tod eigentlich von Jörg Haider.
Waren Sie da?
Naja, das war 2007, 2008, also da war ich 21, ja. Und da ging das eigentlich los und da habe ich zum ersten Mal eben diese ganzen Saga auch von Haider und auch eben auch das, was die FPÖ oder die AfD jetzt auch machen, also einfach dieses Spiel auch mit Provokation und mit dieser Vergangenheit, und ich habe mich einfach gefragt, warum kann das so stark wirken? Und ich glaube, da mache ich mich immer noch auf die Suche.
Sie spielen ja auch den Zavril-Abend immer noch.
Ja.
Der ist rausgekommen 2012, also jetzt inzwischen 13 Jahre alt. Friedrich Zavril ist inzwischen gestorben, war ein Freund von Ihnen. Ja. Am Ende haben Sie auch das Gefühl, dass Sie da eine Art Vermächtnis haben?
Ja, mittlerweile ja. Also wie der Friedrich noch gelebt hat, wollte ich das nicht hören. Das haben mir auch schon Leute gesagt, dass Friedrich durch dieses Stück weiterlebt oder seine Geschichte lebt weiter. Das war mir irgendwie unangenehm, weil Friedrich ja noch gelebt hat. Aber jetzt ist er auch schon 10 Jahre tot. Und jetzt bin ich eigentlich stolz drauf, diese Geschichte weiterzuerzählen. Und ich habe dem Friedrich auch versprochen, dieses Stück so lang zu spielen, bis ich ausschaue wie die Puppe. Und da habe ich noch ein bisschen Zeit, hoffe ich. Und jetzt, vor kurzem hatte ich die 651. Vorstellung im DT.
Er hat der Puppe ja oder ihn seine Kleidung vermacht,
ja, genau.
Trägt die Puppe die auch tatsächlich?
Ja, die spielt mit seiner Brille, mit seiner Weste, mit seinem Sakko, seinem Hemd und seinem Stock. Und das lädt natürlich schon die Puppe für mich auch sehr auf.
Würden Sie denn sagen, das ist für Sie auch unter allen Ihren Arbeiten noch die eine ganz besondere?
Ja, ja, das ist mein Herzprojekt. Und das wird es auch immer bleiben. Also dieser Stoff, wie der zu mir gekommen ist, wie die ganze Entwicklung war, wie diese Arbeit mit Friedrich war und auch die Freundschaft mit Friedrich, die dadurch entstanden ist und auch wie sich meine Persönlichkeit einfach auch durch diese Begegnung mit Friedrich gefestigt hat und was ich einfach in meinem Leben für Dinge ernst nehme, welche Dinge ich nicht mehr ernst nehme, welche Wichtigkeit ich an manchen Dingen erkannt habe. Das habe ich schon ihm zu verdanken und das ist ein Prozess, der nach wie vor so geht und ich finde einfach, für mich hat sich durch den Friedrich auch ein Schlüssel zur Aufarbeitung offenbart. Ich glaube nämlich ganz, ganz stark, dass die wirkungsvolle Aufarbeitung jetzt ist die emotionale Aufarbeitung. Also ganz klar müssen wir auf emotionaler Ebene diese Zeit verstehen und verstehen, was diese Zeit mit Menschen angerichtet hat. Und das können wir nicht verstehen, wenn wir Zahlen, Fakten haben, weil die sind so weit weg unserer Vorstellungskraft. Die können wir auf logischer Ebene erfassen, aber das ist der gleiche Effekt, wie wenn wir uns die Nachrichten anschauen. Wenn wir uns die Nachrichten anschauen und wir lassen das an unser Herz ran, dann müssten wir aus dem Fenster springen, jeden Abend. Und das geht auch nicht. Es ist also zutiefst menschlich, sich auch zu distanzieren, aber wenn es um sowas geht wie Aufarbeitung und dann darf man sich nicht distanzieren und dann muss man aber auch schauen, dass die Dosis fassbar bleibt. Und ich denke mir, ein einzelnes Schicksal, so wie das von Friedrich, das kann man erfahren, das kann man spüren, das ist auch nicht leicht, aber man kann das aushalten. Und man wird aber daraufhin, aufgrund dieser Erfahrung, wird man andere Rückschlüsse ziehen. Und das ist eigentlich das Ziel des Stückes.
Just for the pride, be pure.
NDR Kultur à la carte mit Nikolaus Hapjan und auf seinen Wunsch, dem schönen Terzett aus dem letzten Akt von Händels Oper Alcina. Gesungen haben hier Joyce Di Donato, Maite Beaumont und Sonja Prina, begleitet von dem Ensemble Il Complesso Barocco unter Ellen Curtis. Es war ein Ausschnitt, das muss ich jetzt noch fairerweise dazu sagen. Und ich habe wieder ein Kunstpfeifen dazu genossen hier im Studio. Das haben Sie inszeniert,
ja.
Nikolaus Hapjan, eine vollkommen begeisterte Kritikerin, Kritiker, weiß ich gar nicht genau, hat damals von einer umwerfenden Verpuppung dieser Oper geschrieben. Also es ist eine Inszenierung mit Sängern, Orchester und Puppen.
Genau.
Das ist schon auch nochmal wieder eine ganz besondere Herausforderung, oder?
Ja, das war überhaupt, dieses Projekt war überhaupt so ein Überraschungsei eigentlich, weil die Aufgabe war, Alcina in einer Woche halbszenisch zu machen. Und ich bin drauf gekommen, ich kann nicht halbszenisch. Es war dann vollszenisch. Und ich meine, das darf man eigentlich gar nicht laut sagen. Aber wir hatten wirklich, am Tag 1 haben wir uns kennengelernt und am Tag 7 war Premiere. Und da kam was Schönes raus. Und diese Produktion läuft nach wie vor mit der Freitagsakademie Bern. Und Manuela Linsheim ist die führende Puppenspielerin in dieser Produktion, die auch mit mir im Schickelgruber jetzt im Deutschen Theater auf der Bühne zu sehen ist. Da bin ich ganz besonders stolz drauf. Manuela, wie ich sie kennengelernt habe, hat sie gesagt, na, Oper ist nichts für mich. Na, geht gar nicht. Und jetzt badet die in dieser Musik voller Glück.
Ist es schwer, Sänger zu motivieren, wie in dieser Inszenierung, ist ja nicht die einzige dieser Art, dann auch Puppen noch zu spielen neben dem Singen?
Also bisher ist mir das immer sehr leicht gefallen. Natürlich bedeutet das für die Sängerinnen und Sänger einen großen Mehraufwand an Hirnleistung und an körperlicher Leistung. Aber bisher hat es allen immer Spaß gemacht. Und am Ende, und das ist das Schöne, am Ende hatten alle das Gefühl, dass sie das Puppenspiel nicht belastet, sondern in gewisser Weise befreit.
Befreit Puppenspiel Sie auch?
Ja, sicher. Man kann ja mit der Puppe so viel machen. Und das Schöne ist auch, man kann mit der Puppe komplizierteste Blicke spielen. Und im Hintergrund, man ist ja selber auch immer auf der Bühne, aber der Fokus ist auf der Puppe. Das heißt, die Leute schauen auf die Puppe und im Hintergrund kann man einfach auf die Kollegin schauen und sich dabei absprechen, genau, wie machen wir jetzt den Blick und so weiter. Und niemand merkt's. Super, großartig.
Was ich so irre finde, ist, dass man wirklich fasziniert ist von den Blicken dieser Puppe, die aber ja eigentlich gar nicht blicken kann. Das ist ja was ganz Seltsames, was da auch bei den Zuschauenden passiert. Also man setzt sich automatisch eine Art von Bild zusammen oder Erlebnis, das es so direkt auf der Bühne ja gar nicht gibt. Man kann eigentlich gar nicht glauben, dass diese Puppen nicht wirklich lächeln oder weinen oder was auch immer. Wann haben Sie zum ersten Mal festgestellt, dass das etwas ist, was Sie so derartig fasziniert, dass Sie das unbedingt machen müssen? Sie hätten ja auch Schauspieler werden können.
Also mein erster Kontakt mit Puppenspiel war mit 5 Jahren das Salzburger Marionettentheater. Und das war für mich auch ein ganz großer Schritt in Richtung Oper. Ich sage jetzt mal, die Bestätigung, dass ich unbedingt Puppenspieler werden möchte, das kam 2004 mit Neville Trenter. Den habe ich in Graz gesehen.
Könnte man sagen, der Puppenspielpapst aus Australien, lange in den Niederlanden.
Ja, also Neville hat, glaube ich, international das Puppentheater für Erwachsene ganz stark etabliert. Und den habe ich gesehen in Graz, in meiner Heimatstadt, bei einem Puppentheaterfestival mit Schickelgruber. Und das war für mich ein Erweckungserlebnis. Und dieses Stück Schickelgruber war für mich auch ein ganz wichtiger Wegweiser, um so ein Stück wie Zavril zu machen. Und als Neville sich dann letztes Jahr von der Bühne verabschiedet hat, habe ich ihn gefragt, ob, weil ich irgendwie traurig darüber war, dass wenn er sich von der Bühne verabschiedet, dann verschwindet auch die Chance, dass Schickelgruber wieder auf die Bühne kommt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er das nicht mir und meiner Kollegin übergeben möchte.
Schickelgruber, das ist der Geburtsname von Adolf Hitler.
Nein, von seinem Vater.
Von seinem Vater,
von Alois Schickelgruber. Und der wurde dann adoptiert, war dann ein Hitler und so hieß dann Adolf auch Hitler.
Und es erzählt von Hitlers Geburtstag und den letzten Tagen im Führerbunker. Premiere oder Berlin-Premiere, muss man sagen, war jetzt Ende Mai am Deutschen Theater. Das Stück ist aber, wie ja gerade schon durchgeklungen, ist sehr alt. Mhm. Ist schon an vielen Orten dieser Welt zu sehen gewesen. Wie ist das jetzt, so etwas zu übernehmen? Also das ist ja dann auf der anderen Seite, wir haben schon das Wort Vermächtnis eben erwähnt, auch wieder eins. Er hat Sie bei den Proben sehr eng begleitet, immer in der Mitte im Zuschauerraum gesessen und auch geschaut, dass es schon auch so passt zu dem, was er sich damit mal ausgedacht hat. Ist schon auch eine hohe Verantwortung und vielleicht auch ein bisschen schwierig für Sie, so unter Beobachtung zu stehen?
Nein, gar nicht. Also ich bin es auch gewohnt, unter fremder Regie zu spielen. In dem Fall ist es nur so, dass es mir auch wichtig war, nicht dieses Stück 1:1 zu übernehmen, sondern auch nochmal von Grund auf sich genau anzuschauen. Es gibt ja auch eine neue Setzung. Ich spiele das nicht alleine, so wie Neville damals, sondern ich spiele das mit einer Kollegin, mit Manuela Linshalm. Und schon allein das bringt ja schon einmal auch die Stückdramaturgie auf neue Pfade, die wichtig sind. Und dann haben wir einfach auch in dieser neuen Setzung, dass das eine Produktion des Deutschen Theaters ist, in Koproduktion mit der Wiener Josefstadt. Da ist natürlich ein ganz anderer Theaterapparat dahinter als diese Tourproduktion, die Neville damals gemacht hat. Und da entstehen eben ganz, ganz spannende neue Sachen. Und die schönsten Momente sind die, wenn Neville dann auch wie ein Kind mit riesigen Augen im Zuschauerraum sitzt und wenn ihm dann aufgeht, was natürlich diese Setzung mit 2 Spielern plötzlich, was die kann. Und zum Beispiel ist der Tod. Der Tod ist eine ganz absurde Figur in diesem Stück. Das ist ein lauter, großer, gelber Clown. Mit gigantisch großen Händen. Und wenn Neville den gespielt hat, dann war das so, eine Hand von Neville war im Kopf, die andere Hand war in der rechten Hand. Und das ist jetzt anders, denn jetzt ist die Hand von Manuela im Kopf und in der linken Hand. Und ich habe meine Hand in der rechten Hand des Todes. Das heißt, der Tod ist plötzlich beidhändig. Und das sind Dinge eben, da ergeben sich dann plötzlich eben ganz neue Möglichkeiten. Und die Neville durchaus auch auszuschöpfen gedenkt.
Das sind ja dann auch seine Puppen, mit denen Sie spielen.
Ja.
Ist das vertraut, weil Sie den Ihren sehr ähneln?
Ja, vom Prinzip her sind sie ganz gleich. Es sind eben lebensgroße Klappmaulpuppen. Es sind auch die Originalpuppen, die jetzt im Deutschen Theater spielen. Und das ist eben auch schön, mit so einer Puppe zu spielen, die man schon so lange kennt. Ich kenne diese Puppen seit 2004.
Aber Sie spielen sie jetzt? Nee, Sie haben das Stück mit ihm vorher auch schon zusammengespielt?
Nein, nee. Ich habe mit ihm ein anderes Stück gespielt, das war The Hills Are Alive. Mit diesem Stück hat er sich auch dann von der Bühne verabschiedet. Und da hat er auch die Puppen gebaut. Und da habe ich zum ersten Mal mit seinen Puppen gespielt. Aber diese Schickelgruber-Puppen sind schon nochmal eine ganz Klasse für sich. Die sind nämlich sehr, sehr schwer. Also nicht nur schwer zu spielen, sondern die sind wirklich, die haben ein Gewicht.
Ah, das heißt, die machen jetzt extra noch Armmuskeltraining, oder?
Das mache ich bei jeder Probe. Oh ja.
Die Zauberflöte, haben Sie vorhin gesagt, stand ganz am Anfang dieser Karriere mit 5. Auch daraus hören wir jetzt ein Stückchen aus der Ouvertüre. Die haben Sie aber auch schon inszeniert.
Ja, schon zweimal sogar. Das erste Mal habe ich es 22 in Dortmund inszeniert und letztes Jahr in Cleveland mit dem Cleveland Orchestra unter der Leitung von Franz Welser Möst. Und das war ganz wunderbar.
Und hier leitet er die Wiener Philharmoniker. Soweit ein Ausschnitt aus der Ouvertüre zur Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart, auch das gewünscht von Nikolaus Hapjan. Ich möchte nochmal auf die Puppen jetzt ganz konkret zurückkommen. Sie haben gerade schon gesagt, die Sie bei Schickelgruber spielen von Neville Trencher, sind sehr viel schwerer als die Sie selber bauen. Wie bauen Sie denn Ihre Puppen eigentlich? Also da gibt es vermutlich eine Werkstatt, in die Sie sich zurückziehen und dann so eine Figur entwerfen. Können Sie mal versuchen, das Menschen, die das noch nie gesehen haben, plastisch zu beschreiben, was da passiert?
Ja, also das ist unterschiedlich. Ich versuche manchmal Materialien auch ein bisschen auszuwählen aufgrund des Charakters. Also zum Beispiel die Friedrich-Zavril-Puppe, die ist aus Stoff, gestopft mit Puppenwatte und ist genäht und Teddybäraugen. Und der Kopf von diesem bösen Nazi-Arzt, vom Dr. Gross, der ist aus giftigem Polyurethanschaum, zum Beispiel. Oder im Fall von Karl Böhm habe ich den Kopf in Ton modelliert und habe dann einen Silikonabguss davon gemacht und habe das dann ausgegossen mit einem leichten Zwei-Komponenten-Kunststoff. Manchmal schnitze ich auch Puppen, so wie Neville das macht, aus Schaumgummi Und dann wird dieser Schaumgummi kaschiert mit so einer leimartigen Masse, dass der eben hart wird, aber leicht ist. Und dann wird das bemalt mit Acrylfarben. Und meine letzte Puppe, die ich gebaut habe jetzt, da habe ich überhaupt viele Schritte übersprungen. Und ich glaube, das ist auch definitiv, da muss ich mich weiter hinein tigern noch. Die habe ich aus Ton modelliert und dann mit Warbler. Das ist ein thermoplastisches Material. Das ist so eine Mischung aus Kunststoff und Holz. Und das sind so Platten. Und die legt man dann auf diesen Ton drauf. Und dann föhnt man mit so einem 300 Grad heißen Heißluftföhn, föhnt man das da dran. Das schmilzt dann quasi sich in die Form und wird dann hart und ist ganz leicht, ist sehr widerstandsfähig und wird ganz stark angewandt bei Requisiten, Kostümen und Cosplay zum Beispiel.
Wann wissen Sie, wie die Figur aussehen soll? Also gerade wenn es nicht wie bei Karl Böhm jetzt eine Vorlage gibt. Also ist es dann so eine Vision im Traum oder?
Manchmal habe ich sowas vor mir. Manchmal modelliere ich einfach drauf los und dann weiß ich einfach, wann es stimmt. Oder manchmal kommt ein Kopf raus, der schaut auf den ersten Blick ganz gut aus, aber irgendwas mag ich nicht. Und dann komme ich auch nicht drauf, weiß ich nicht was. Dann stelle ich den Kopf mal ins Regal und dann warte ich dann noch 2-3 Wochen und irgendwann denke ich mir, ha, es ist die Nase und die Augenbrauen, die sind falsch. Dann schneide ich die Nase ab und die Augenbrauen schneide ich ab. Und dann modelliere ich die neu und denke mir, ah, das war's, Gott sei Dank. Ja, man muss es noch nachsitzen.
Sie haben ja eingangs schon sehr schön beschrieben, wie man dem Zuschauer vermitteln kann, dass sich da wirklich zwei verschiedene Menschen unterhalten, indem sie sich quasi gegenseitig ins Wort fallen. Mhm. Ist es aber trotzdem für Sie auch manchmal fast so, dass Sie denken, diese Figur führt eine Art Eigenleben?
Nein, eigentlich nicht, nein. Ich wurde mal gefragt, ob ich mit meinen Puppen auch spreche. Dann habe ich gesagt, nein, und sollte ich mal anfangen damit, dann gehe ich in Therapie.
Wirklich nicht?
Nein, ich rede nicht mit denen. Für mich sind das Instrumente. Für mich ist das wie so eine kostbare Geige. Und ich gehe jetzt davon aus, man weiß es ja nie, aber ich nehme an, die ein oder andere Violinistin oder Violinist, die werden auch nicht mit der Geige sprechen. Und wenn, dann geben sie es vielleicht nicht zu.
Aber was doch bemerkenswert ist, wenn Sie diese Puppe an der Hand haben oder am Arm, ist vielleicht noch richtiger formuliert, ist das ja letztendlich auch ein Instrument,
ja,
mit dem Sie sehr schnell reagieren, ja auch sehr direkt reagieren auf irgendwelche Vorfälle im Zuschauerraum, wenn jemand zu spät kommt oder wenn jemand hustet. Und was ich interessant fand jetzt beim Zuschauen, dass ich den Eindruck hatte, dass es dann wirklich auch fast organisch direkt in den Arm geht, sodass ich im ersten Moment manchmal gar nicht weiß, wer denn da jetzt spricht, ob es die Puppe ist oder sie. Also, dass sich das auch aus Ihrer Sicht vielleicht fast verselbstständigt dann?
Ja, also man ist dann schon in diesem Modus drinnen, dass das, was man als Schauspieler mit dem Gesicht machen würde, dass man das ja ins Handgelenk dann verlagert. Mir ist es zum ersten Mal aufgefallen auf einer Videoaufzeichnung. Meine Kollegin Manuela Linsheim und ich, wir haben gespielt Don Quixote. Und da ist auf der Bühne während einer Vorstellung ist hinten was umgefallen. Und man sieht ganz genau auf diesem Video, dass die Puppe zuerst sich umdreht und dann erst ich. Und da habe ich mir dann auch gedacht, jö, spannend.
Welche Rolle spielt das Pfeifen dann jetzt noch in diesem gesamten Kontext? Also ich höre Sie immer pfeifen, während wir hier im Studio Musik hören.
Ja, da kann ich mich nicht zurückhalten.
Bei den Aufführungen pfeifen Sie logischerweise nicht, es sei denn, Sie geben extra Konzerte.
Mhm. Ja, also das Pfeifen ist ganz, ganz abseits von der Regie und abseits vom Puppenspiel hat sich das so hineingeschlichen. Ich habe immer schon gern gepfiffen. Ich habe 15 Jahre lang Geige gelernt und da habe für mich herausgefunden, da bin ich nicht gut. Also das war für mich wichtig, Musik zu verstehen und Noten zu verstehen. Aber ich wusste ganz klar, da wird es keine Karrierechance geben und da war auch mein Herzblut nicht so stark. Und dann, als meine Geigenlehrerin in Pension gegangen ist, bin ich mitgegangen und ich habe herausgefunden, ich kann diese Konzerte alle viel besser pfeifen, als ich sie je auf der Geige werde spielen können. Und dann habe ich damit gut leben können. Und dann hat irgendein befreundeter Pianist hat dann zu mir gesagt, du, wir sollten damit auftreten. Und ich so, nein, das will doch keiner hören. Niemand will schrille Töne den ganzen Abend hören. Und der, du, probieren wir es aus. Und dann haben wir so eine 20-minütige Performance, so 5 Opernarien haben wir ausprobiert. Und das kam so gut an, dass wir das gesamte Programm als Zugabe nochmal geben mussten. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann glaube ich dran. Und dann haben wir ein abendführendes Programm haben wir entwickelt. Das hieß, ich pfeife auf die Oper. Und diesen Abend gibt es immer noch.
Die Arie der Königin der Nacht gehört auch zum Repertoire.
Ja.
Ich würde jetzt mal vermuten, das Duett Tecco Io Sto aus Ein Maskenball von Verdi wahrscheinlich eher nicht.
Doch, doch, das könnte ich mit einer Klarinette machen. Aber ich würde Amelia pfeifen.
Okay, wir hören jetzt Leontine Price und Carlo Bergonzi.
Mami, Mami, ossia distrutta il primorso l'amicizia del mio sé. Estinto tu, tutto sia forte.
Ein Auszug aus dem Duett Tecco Io Sto aus Ein Maskenball von Giuseppe Verdi hier bei NDR Kultur à la carte. Auch das ein Wunsch von Nikolaus Habjan, Regisseur, Puppenspieler, Puppenbauer, Kunstpfeifer. So etwa steht's auf ihrer Homepage. Das ist schon sehr viel.
Ja, aber hängt auch alles zusammen irgendwie.
Also es ist ja jetzt schon, glaube ich, deutlich geworden im Rahmen dieser Stunde, oder wir haben zumindest einen Eindruck gewonnen, was Sie alles so machen. Woher nehmen Sie diese Wahnsinnsenergie? Ich habe mich manchmal gefragt, ob Sie überhaupt eine Pause machen zwischen einzelnen Projekten.
Eigentlich schon, ja. Aber das ist natürlich auch gute Organisation. Aber es macht mir einfach auch total Spaß. Also ich ziehe sehr, sehr viel Energie aus der Arbeit. Und einfach, wenn man dann so im DT gespielt hat und dann hat man so eine wunderschöne Publikumsreaktion, dann weiß man ja auch, warum man es gemacht hat.
Ist das vor allen Dingen fürs Publikum?
Natürlich, mein ganzer Beruf richtet sich aufs Publikum aus. Ich müsste jetzt natürlich lügen, wenn ich sage, dass wenn ich jetzt so einen Abend habe, wo ich pfeife oder so, dass da nicht auch meine Seele springt und hüpft. Also ich mache das nicht nur uneigennützig, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber auf der anderen Seite ist es auch schön, dass man auch davon leben kann.
Was würden Sie sagen, ist Ihnen das Wichtigste? Also auch mit Blick auf die vielen Projekte, die ja in diesem Jahr noch auf Sie zukommen, also auch in der kommenden Spielzeit, wird es ja einiges Neues geben.
Ja, das Wichtigste. Da gibt es von Georg Kreisler einen wunderschönen Satz, der sagt, wenn dir eine Masse zujubelt, freu dich noch nicht, sondern schau erst, ob darunter die richtigen Leute sind. Und ich glaube, so würde ich es auch halten. Also wenn mir Leute zujubeln, von denen ich mich darüber freuen würde, wenn sie es tun würden, dann freue ich mich. Und das ist mir, glaube ich, das Wichtigste. Bei manchen Leuten freut man sich auch, wenn es ihnen nicht gefallen hat, weil dann weiß man auch, es war richtig.
Viele Stücke, die Sie gemacht haben, spielen Sie ja immer noch. Zavrel haben Sie schon erwähnt, Schickelgruber dann jetzt neu. Mhm. Böhm ist ja auch schon lange im Programm. Ist das so mit allen Eigenproduktionen eigentlich, dass Sie die über viele Jahre spielen möchten?
Ja, ich denke schon. Ich finde ja, wir haben am Theater oft so eine ganz schreckliche Wegwerfkultur. Oder in der Oper ist es noch schlimmer. Eine meiner ersten Operninszenierungen, da hat man 6 Wochen geprobt, riesen Bühnenbild, viele Kostüme und dann gab es 4 Aufführungen. Das ist schon eigentlich schrecklich. Und ich freue mich dann immer sehr, wenn dann Inszenierungen Spielzeiten überleben. Und wenn ich mir auch denke, diese Produktion Zavril, kann man manchmal gar nicht glauben, dass die seit März 2012 läuft und dass ich die eben schon über 600 Mal gespielt habe, da denke ich mir dann schon auch, jetzt zum Thema Nachhaltigkeit, ist das schon auch schön.
Sie haben sich ja in der Zeit sicher verändert.
Oh, ja.
Inwiefern merken Sie das beim Spiel?
Dass mir dann der Rücken oder die Schultern oft wehtun, weil ich nicht mehr 25 bin. Nein, das ist gar nicht so. Das kommt vielleicht noch. Aber ich merke es natürlich schon, dass mein Selbstvertrauen auf der Bühne einfach in meine Fähigkeiten ist ein anderes als damals. Also ich traue mir mittlerweile viel mehr Stille zu auf der Bühne. Ich traue mir viel längere Pausen zu. Oder das ist auch so ein Ding, ich traue mir bei den Umbauten zu, nicht so mich zu stressen, sondern einfach, es dauert, wie lange es dauert und auch ein Umbau ist ein schöner Vorgang. Aber das musste ich erst lernen. Das spürt man auf der Bühne nicht. Da denkt man sich immer, oh Gott, ich muss das ganz schnell. Na, und dann schaut das gar nicht gut aus. Aber wenn man einfach in einer Ruhe das macht, dann kann das ein schöner Moment sein.
Nikolaus Hapjan, Momente der Ruhe auch ab und zu im privaten Bereich wünscht Ihnen und weiter alles Gute für die Bühne.
Dankeschön.
Böhm ist zu sehen im Rahmen des Hamburger Theaterfestivals. In Hamburg im St. Pauli Theater in dieser Woche am 4. und am 5. Juni und die anderen Produktionen, über die wir jetzt zum Teil auch gesprochen haben. Wer nach Berlin reist, kann dann mal schauen, ob sie gerade am Deutschen Theater auf dem Programm stehen. Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. War sehr schön.
Und wenn Sie mögen, können Sie die Sendung natürlich auch hören in der ARD Audiothek.